Seitdem es Zeitungen in den Vereinigten Staaten gibt, gibt es auch deutschsprachige amerikanische Blätter. Die Zahl dieser Zeitungen schwankte mit den Wellen der Einwanderung. Vor nur 15 oder 20 Jahren wurden in den Vereinigten Staaten noch 140 deutsche Tages- und Wochenzeitungen verlegt. Aber mit der weitgehenden Assimilation der deutschen Einwanderung ist die Zahl der deutschsprachigen Blätter rapide zurückgegangen. Heute gibt es nur noch 20, von denen nur noch eine als Tageszeitung herauskommt, die New Yorker Staatszeitung und Herald. Das jüngste dieser deutschsprachigen Blätter ist auch das erfolgreichste und konnte kürzlich sein 25-jähriges Jubiläum feiern. Der Aufbau wurde von jüdischen Einwanderern gegründet, die dem Hitler-Terror in Deutschland und Mitteleuropa entfliehen konnten. Es ist ein Wochenblatt, das von früher meist in Berlin ansässigen Journalisten redigiert wird. In den ersten Jahren seines Bestehens gab der Aufbau Männern wie Thomas Mann, Franz Werfel, Albert Einstein Gelegenheit, ihre Meinung an die Öffentlichkeit zu bringen. Vor allem war aber der Aufbau ein Helfer und Berater für die von der Tragödie der Verfolgung und Flucht Betroffenen und der Vermittler von Hiobsbotschaften derer, die nicht entrinnen konnten. Diese ursprüngliche Aufgabe darf nicht vergessen werden, besonders weil ja weder die Menschen in Deutschland noch hier mit der Vergangenheit fertig geworden sind. Der Aufbau hat vielen Spitzenkorrespondenten, die früher beim alten Berliner Tageblatt oder bei der Vossischen Zeitung tätig waren, eine neue geistige Heimat gegeben. Aber alles, sowohl was der Aufbau war und ist und warum er eines der wenigen fremdsprachigen Blätter in Amerika geblieben ist, das finanziell keine Sorgen hat, kann uns am besten sein Chefredakteur Dr. Manfred George erzählen. Manfred George ist Berliner. Nach seinem Jurastudium wurde er Journalist und begann seine Laufbahn beim alten Berliner 8. Abendblatt. Ende der 20er Jahre ging er zu Ullstein, wo er dann Chefredakteur des Tempo wurde. George ist ein profilierter und unermüdlicher Journalist, ein guter Beobachter und ein ausgezeichneter Stilist. David Berger hat mit ihm das folgende Tonbandgespräch geführt.
Herr Dr. George, können Sie uns zuerst etwas über den erstaunlichen Weg sagen, den der Aufbau von einer Vereinszeitung zu einer angesehenen Wochenzeitschrift gegangen ist?
Ja, sehen Sie, diese Entwicklung war eigentlich eine zwangsläufige. Was ursprünglich als Blatt lediglich den Interessen von einer kleinen Gruppe gedient hatte, wurde plötzlich das Zentrum einer ungeheuren Schar von Menschen, die entwurzelt worden waren, die aus Deutschland, Österreich, Deutschland, Slowakei und anderen deutschsprachigen Gebieten Europas in alle Welt hinausgeflohen waren. Alle diese Menschen hatten keine Zeitung, keine Tribüne, von der aus sie zur Welt sprechen konnten. Vielfach wussten sie auch gar nicht, wo ihre Freunde und ihre Verwandten geblieben waren. Und so wurde unser Blatt zuerst nicht nur ein Organ, das die Leiden, die Not und die Wünsche aller dieser von Hitler Vertriebenen registrierte, sondern es wurde auch ein Blatt, durch das sich zahllose versprengte Menschen fanden. Menschen, die in Shanghai saßen, erfuhren plötzlich durch uns, dass ein Bruder oder eine Schwester in Argentinien lebte. Und wenn ein Name in unserem Blatt auftauchte von irgendjemandem, der sich an uns gewendet hatte, so kamen Briefe aus aller Welt, aus Südafrika, aus Kanada, wo immer auch her, von Menschen, die diesen Menschen wieder gekannt hatten und die glaubten, dass sie über ihn wiederum von anderen Leuten etwas erfahren könnten. Es war eine Art, das, was man Clearinghouse nennt. Und wenn Sie einmal die Zeit hätten, unsere Akten durchzusehen, so würden Sie Kästen und Kästen voll von menschlichen Schicksalen finden. Wir haben die merkwürdigsten und seltsamsten Erfahrungen gemacht, haben Menschen zusammengebracht, die gar nichts mehr voneinander wussten. Wir haben aber auch für amtliche Organisationen Menschen gesucht, zum Beispiel für das amerikanische Rote Kreuz, und ich bin sehr stolz darauf, dass das amerikanische Rote Kreuz uns bestätigt hat, dass von den Listen der gesuchten Personen, die es uns gegeben hat, ungefähr 75% durch uns erfüllt wurden.
All das ist hinter Ihnen, und heute sind Sie eine Wochenzeitung mit vielen politischen Zielen, die außerhalb der ursprünglichen Ziele des Aufbaus lagen. Was sind heute Ihre Ziele?
Die Ziele des Aufbaus sind eigentlich die Ziele der Schicksalsgemeinschaft, die die Leser des Aufbaus darstellen. Während sie zuerst nichts weiter waren als ein Haufen zerstreuter Menschen, sind alle diese Menschen heute Bürger in den verschiedenen Ländern geworden, und vor allen Dingen hier in den Vereinigten Staaten hat sich die große deutsche und österreichische Immigration vollkommen in das Leben des Landes eingefügt. Sie ist das, was man integriert nennt. Alle diese Menschen, namentlich auch in den Vereinigten Staaten, bleiben ja nicht Flüchtlinge, sondern sie werden aus Flüchtlinge wieder Bürger eines Landes, die mit dem Schicksal des Landes verbunden werden. Infolgedessen sind wir heute aus einem ursprünglichen Emigrantenblatt dann ein Immigrantenblatt geworden, und heute sind wir ein amerikanisches Blatt, ein amerikanisches Wochenblatt in deutscher Sprache, das amerikanische Politik treibt, so wie wir als Bürger dieses Landes diese Politik geformt sehen möchten.
Vielleicht können wir mal hier ein Beispiel von Ihnen verlangen, Herr Dr. George. Nehmen wir mal die amerikanische Innenpolitik.
Es ist so, dass wir keiner Partei angehören. Wir sind in jeder Hinsicht unabhängig. Wir sind finanziell unabhängig, denn unser Blatt hat sich stets aus seinen eigenen Einnahmen ernährt. Wir sind politisch unabhängig insofern, als wir keiner Partei angehören. Aber ich glaube, sagen zu können, dass, wenn Sie nach einer Linie unseres Blattes fragen würden, dass wir ein liberales Blatt sind. Das heißt, wir sind demokratisch, wir sind fortschrittlich, und zwar nicht im verwaschenen Sinne. So haben wir zum Beispiel während der McCarthy-Periode außerordentlich stark gegen McCarthy gekämpft. Wir empfinden uns heute nicht mehr als Neubürger, die zittern müssen, aufzufallen, sondern wir sind Wähler, und unsere Söhne haben als Soldaten und zum Teil auch Angehörige unserer Generation haben als in diesem Lande während des Weltkrieges, Zweiten Weltkrieges gedient. Und wir haben, so wie wir alle Pflichten übernommen haben, auch alle Rechte übernommen. Diese Rechte üben wir aus, und zwar in keiner Weise irgendwie leisetreterisch. Wir sagen unsere Meinung, und wir sind aufgewachsen im Zeitalter der Politik Roosevelts. Und wir haben viele der Ideale dieser Zeit innenpolitisch wie außenpolitisch übernommen.
Wie stehen Sie zur jetzigen Regierung zum Beispiel?
Wir haben die Eisenhower-Regierung immer insofern unterstützt, als wir den Präsidenten nicht nur als einen hervorragenden Mann angesehen haben, sondern weil wir auch in seinen ehrlichen Bemühungen um einen Frieden, aber gleichzeitig ohne, dass dieser Friede eine Befriedung beinhaltet, einen guten Weg dazu sahen, die furchtbaren Probleme, die unsere Welt bedrohen, vielleicht, wenn auch nicht zu lösen, sondern doch ihrer Lösung etwas näher zu bringen.
Herr Dr. George, was ist Ihre Linie vis-à-vis der jüdischen Gemeinschaft in Deutschland heute?
Die jüdische Gemeinschaft in Deutschland heute ist eine selbstständige Gemeinschaft. Sie muss sich meines Erachtens selbst verwalten. Sie muss ihre eigenen Linien der Politik folgen. Es gibt kein sogenanntes Weltjudentum, das in irgendeiner Weise zentral geleitet wird oder eine zentrale Politik hat. Etwas anderes ist die kulturelle und religiöse Verbundenheit der Juden in der Welt. Unsere Aufgabe ist eigentlich hier in den Vereinigten Staaten lediglich den Juden in Deutschland, die ja noch eine ganz junge Gemeinschaft sind und von denen ja nur ein relativ kleiner Teil eigentlich aus früheren deutschen Juden besteht, zu helfen, soweit wir können, das heißt, soweit wir um Hilfe gefragt werden. Ich persönlich bin immer dagegen, irgendeine Ansicht oder eine Hilfe oder sonst etwas jemandem aufzudrängen, der etwa diese Hilfe nicht will. Ich glaube, dass wir aber im Rahmen der ganzen Wiedergutmachungsfragen, wir haben zum Beispiel auch im Aufbau eine Wiedergutmachungsbeilage, gemeinsam zusammenarbeiten können, als diese Frage ja wohl sowohl für Deutschland wie für die Juden in der Welt ein internationales Problem ist. Und ich muss sagen, dass wir vor allen Dingen auch mit den deutschen obersten Behörden eine sehr gute Beziehung in allen diesen Fragen haben. Ich verkenne nicht, dass die Wiedergutmachung in der Ausführung sehr viele Fehler und Lücken aufweisen mag. Ich bin nur der Meinung, dass diese Dinge in Deutschland selbst korrigiert werden müssen und nicht zuletzt vor allen Dingen von den deutschen Instanzen selbst.
Nun nehmen Sie wahrscheinlich doch immerhin ziemlich großes Interesse an den politischen Vorgängen in Deutschland.
Das ist selbstverständlich. Wir nehmen Interesse an jedem Land, das einen versucht, einen demokratischen Weg zu gehen. Und als frühere deutsche Staatsbürger ist es klar, dass wir an dem Land, in dem wir einmal geboren sind, ein großes Interesse haben, insbesondere auch deshalb, weil es unausdenkbar wäre, wenn dieses Land etwa wieder in jenen Abgrund gleiten könnte, aus dem es sich eben mühsam hervorgearbeitet hat. Wir haben aber eigentlich ein großes Zutrauen, und ich bin nach dem Krieg 5 oder 6 Mal in Deutschland gewesen und habe vor allen Dingen nicht nur zu den obersten, zu den Spitzen der deutschen Regierung, sondern vor allen Dingen auch zu der neuen deutschen Generation, der jungen Generation, ein recht starkes Zutrauen, weil ich das Gefühl habe, dass sie an diese Dinge anders herangeht, als es die Generation ihrer Väter getan hat.
Und zum Abschluss und sehr kurz, betrachten Sie sich gewissermaßen als eine Art Mittler zwischen dem neuen Deutschland und den Vereinigten Staaten?
Das kommt von selbst, Herr Berger. Es ist doch so, dass eine Generation, die mit, sagen wir mal, im Durchschnitt mit 40 Jahren in ein neues Land kommt, die Hälfte ihres Lebens mit sich bringt, die sie in dem früheren Lande gelebt hat, und die andere Hälfte hier lebt. Es ist klar, dass die erste Generation einer Einwanderung, wenn sie ehrlich, offen und offen ist, immer ein wenig zwischen den Kontinenten, zwischen den Ländern steht, dass das Beste, was sie tun kann, ist, eine Brücke zu sein zwischen den Ländern, zwischen den Kontinenten. Und wenn das Wort Mittler mir auch nicht an sich so liegt, weil unser Gesicht diesem Lande und der Zukunft dieses Landes hier zugekehrt ist, so sind wir immer bereit, unser Wissen um die beiden Länder zu gegenseitigem Interesse auszunutzen.
Soweit das Gespräch David Bergers mit Dr. Manfred George. Das 25-jährige Jubiläum des Aufbaus wurde vor einigen Wochen in New York festlich begangen. Gratulationsbotschaften von den Präsidenten der Vereinigten Staaten, der Bundesrepublik und Israels wurden verlesen, und prominente Vertreter der Öffentlichkeit und der Diplomatie waren als Gäste anwesend. Die Gründer des Aufbaus hatten es sich wohl kaum träumen lassen, dass bei seinem 25-jährigen Jubiläum in New York sich die diplomatischen Vertreter der Bundesrepublik und Israels die Hände schütteln würden.
Präsident Johnson sandte eine Grußbotschaft, in der es hieß: Der Aufbau ist ein Vorkämpfer für liberale Ideen. Und er hat durch 3 Jahrzehnte in hervorragender Weise die Tradition unseres Landes bereichert. Ich bin überzeugt, so sagte Präsident Johnson, dass die Zeitung auch weiterhin ihrer Leserschaft konstruktive Kontroversen, umfassende Aufklärung und verantwortliche Nachrichteninterpretation bieten wird. Und hier die Stimme des Chefredakteurs, Manfred George.
Der Aufbau hat ursprünglich, wie viele von Ihnen wissen, als ein Kampfblatt gegen den Narzissmus gedient und gleichzeitig als eine Zentrale für die zahllosen Refugees, die von der Hitler-Katastrophe nach den Vereinigten Staaten hinübergeschwemmt wurden. Außerdem hatte er damals versucht, die Flüchtlinge in allen Erdteilen, die versprengt worden waren, wieder festzustellen, aufzusuchen, ihre Familien wieder zu vereinigen, das Menschenleben, die Menschenwürde zu sichern und wiederherzustellen, ist unsere Aufgabe gewesen. Wir werden weiter den Zielen dienen, die uns einst vorgeschwebt sind. Und das oberste Ziel von ihnen ist der Dienst am Frieden in der Welt, am Frieden durch Verständigung, am Frieden durch menschliche Beziehungen und am Frieden und der Friedensidee, so wie er in der jüdischen Weltanschauung, auf der ein Großteil der Politik und des Wesens des Aufbaus beruht, umrissen ist.
Manfred George im April des vergangenen Jahres. Ob er jenen Tag, an dem seine Zeitung und seine Arbeit so festlich geehrt wurden, als Höhepunkt seiner Erfolge betrachtete, wir wissen es nicht und es ist nicht wesentlich, denn Erfolg hatte er eigentlich vom ersten Tag an, als er, gerade promoviert, das Verlagshaus von Ullstein betrat, um seine Karriere zu beginnen. Manfred George war übrigens an jenem Tag vor fast 50 Jahren nicht der Einzige, der sich in der Redaktion als Neuling vorzustellen hatte. Mit ihm kam ein zweiter Anfänger, Egon Jameson, der heute als Journalist in London arbeitet und der sich an jenen Tag noch recht gut erinnern kann.
Mir kommt's vor, als geschah es gestern. Dabei ist schon an die 50 Jahre her, als wir beide, Manfred Georg und ich, uns zur gleichen Minute des gleichen Vormittags in der Vorhalle des zweiten Stockwerks in der Kochstraße 23 im Verlage Ullstein und Co. beim Botenmeister Pohl meldeten. Ich bin der neue Berliner Morgenpost-Redaktionsvolontär, sagte der junge Mann vor mir, und ich wiederholte stolz, ich auch. Botenmeister Pohl war all in den Jahren der Anmeldung der Redaktion der Berliner Morgenpost und der Allgemeinzeitung und der BZ am Mittag wahrhaftig nichts Menschliches mehr fremd gewesen. Aber sowas hatte er offenbar noch nie erlebt. Redaktionsvolontär, was soll denn das, was ist denn das? Und dann auch noch gleich in doppelter Ausführung, der und ich. Es war ein Experiment, das damals die Ullsteins wagten, ein völlig neuartiges, und wir beide waren die ersten Versuchskaninchen. Ein Experiment nämlich mit jungen Volontären. Bisher musste man schon ein reifer Mann sein und, wie Bismarck sagte, einen Beruf verfehlt haben, wenn man Journalist wurde. Nun wollte man es einmal mit so jungen Menschen, wie wir es waren, versuchen. Ich kam gerade vom Gymnasium und Manfred George hatte seinen Doktor gemacht. Botenmeister Pohl regte an, wir sollten ins Personalbüro eine Etage tiefer gehen. Von da schickte man uns, weil man keine Ahnung hatte, was man anfangen sollte, ins Vorzimmer vom Verleger Dr. Franz Ullstein. Von da schleuste man uns in das Vorzimmer des Chefredakteurs Kuhne von der Berliner Morgenpost. Und da wusste auch niemand. Ich wurde wütend und wütender. Ich hatte mir nicht vorgestellt, dass man in dem Riesenhause auf mich gewartet hatte. Aber diese Unkenntnis meiner und nun auch noch unserer Existenz zermalmte alle meine ehrgeizigen Hoffnungen, mich in diesem Riesenpalast der alteingesessenen Greise je durchsetzen zu können. Mein Leidensgenosse neben mir fühlte das Ende meiner Engelsgeduld und stellte sich mir vor, Manfred George, sagte er, und ich nannte meinen Namen. Und dann sagte dieser Manfred George einen Satz, den ich nie vergessen habe und wohl auch nie vergessen werde. Manfred George sagte, das trifft sich sehr gut. Er sagte es nicht ironisch, nicht anklagen. Nein, er meinte es so, wie er es sagte. Und er erklärte mir auch, mit einem, als er mein dummes Gesicht sah. Anscheinend, sagte er, hat bisher niemand im ganzen Hause gewusst, dass wir beide engagiert wurden, dass man dieses Experiment gewagt hat. Nun wissen Sie es. Weiß der Himmel, wie lange wir in diesem Riesenhaus hätten hocken müssen, bis es jemand überhaupt aufgefallen wäre, dass die Redaktion nur noch Volontäre anstellt. Ja, ja, glauben Sie mir, es trifft sich sehr gut. Man wird uns so bald nicht mehr vergessen. Einer schob uns in ein Zimmerchen, da saßen fünf ernste Männer wortlos um einen Schreibtisch und schrieben und schrieben und schnitten Papiere aus und klebten. Nach einer Viertelstunde räusperte sich mein Kollege zaghaft. Einer blickte auf uns. Mein Kollege wagte den Satz, Wie lange muss man eigentlich hier herumstehen, bis man sich setzen darf? Da war kein Raum mehr für ein Stühlchen. Einer brummte missgelaunt. Unsere Boten stehen immer. Manfred klärte auf, wir sind keine Boten. Wir wären die neuen Redaktionsvolontäre. Man sah den Herrn geradezu den Abscheu und den Ekel an, die diese Enthüllung bei ihnen erregte. Alle vier schüttelten ihre grauen Köpfe im Takt, ausgeschlossen. Nicht bei uns in der politischen Redaktion. Da wäre kein Spielplatz, sagten sie, wir ständen bestimmt verkehrt. Das trifft sich aber gut, sagte Manfred Georg. Das Quartett zog ein noch dämlicheres Gesicht als bisher. Darf ich, sagte Manfred Georg, die Gelegenheit benutzen, meine Herren, Ihnen uns beide als Zuwachs der Redaktion vorzustellen? Manfred nannte unsere Namen je dreimal, ganz deutlich, ganz langsam, als wenn er ein neues Regierungsprogramm vorlas. Einer erhob sich und sagte, Herr Dr. Georg, darf ich bitten, und dirigierte uns in zwei Zimmern nach rechts in die richtige Instanz, in die Lokalredaktion der Berliner Morgenpost, und da wusste man endlich, wozu wir beide auserkoren waren. Im Laufe der Zeit stellte sich heraus, wie revolutionierend Manfreds Satz, das trifft sich ja gut, gewirkt hatte. Ein jeder, den wir auf unserem Anfangsmarsch aufgesucht hatten, erinnerte sich an uns und an die so optimistischen fünf Worte, gegen die niemand etwas zu erwidern wusste. Das trifft sich ja gut. Das war ein Satz, auf den ein chronischer Neinsager, ein missgünstiger Ablehner nichts entgegnen konnte. Vor einigen Jahren nach dem Krieg traf ich Manfred wieder in Frankfurt. Auf einer seiner Reisen durch das neue Deutschland, über dessen Probleme und die Pflicht der Welt, sie mitzuhören, er so viele kluge Artikel für sein Blatt und auch für andere amerikanische Zeitungen schrieb. Er wollte an dem Tag noch weiter nach Heidelberg. Das trifft sich ja wie immer gut, sagte ich und bot ihm an, ihn im Auto über die Bergstraße an den Neckar zu bringen. Nein, nein, lehnte Freund Manfred ab. Du selbst hast mir mal gesagt, ein Reporter ist so gut, wie er ohne Auto auskommt. Manfred fuhr wie meist Eisenbahn. Und zwar mit journalistischer Opferbereitschaft und Leidenschaft in der schlechtesten Klasse. Da hängen, pflegte er seinen Reporter zu lehren, die herrlichsten menschlichen Reportagen den Mitreisenden nur so aus dem Munde. Abends rief mich Manfred Georg in Frankfurt an. Mein Nachbar auf der Holzbank im Eisenbahnzug, sagt er, war Albert Schweitzer. Ich machte ein herrliches Interview in unserem überfüllten Abteil. Ja, es traf sich gut. Dieser erste Satz unserer lebenslänglichen Freundschaft war auch der letzte Satz, den ich von ihm hörte.
Egon Jameson sprach über Manfred George, der vor einer Woche in New York starb. Wir wollen mit seinem Beitrag, der an die jungen und vielleicht auch unbeschwerten Jahre Manfred Georges erinnert, den ersten Teil unseres Kulturforums beschließen.
Seitdem es Zeitungen in den Vereinigten Staaten gibt, gibt es auch deutschsprachige amerikanische Blätter. Die Zahl dieser Zeitungen schwankte mit den Wellen der Einwanderung. Vor nur 15 oder 20 Jahren wurden in den Vereinigten Staaten noch 140 deutsche Tages- und Wochenzeitungen verlegt. Aber mit der weitgehenden Assimilation der deutschen Einwanderung ist die Zahl der deutschsprachigen Blätter rapide zurückgegangen. Heute gibt es nur noch 20, von denen nur noch eine als Tageszeitung herauskommt, die New Yorker Staatszeitung und Herald. Das jüngste dieser deutschsprachigen Blätter ist auch das erfolgreichste und konnte kürzlich sein 25-jähriges Jubiläum feiern. Der Aufbau wurde von jüdischen Einwanderern gegründet, die dem Hitler-Terror in Deutschland und Mitteleuropa entfliehen konnten. Es ist ein Wochenblatt, das von früher meist in Berlin ansässigen Journalisten redigiert wird. In den ersten Jahren seines Bestehens gab der Aufbau Männern wie Thomas Mann, Franz Werfel, Albert Einstein Gelegenheit, ihre Meinung an die Öffentlichkeit zu bringen. Vor allem war aber der Aufbau ein Helfer und Berater für die von der Tragödie der Verfolgung und Flucht Betroffenen und der Vermittler von Hiobsbotschaften derer, die nicht entrinnen konnten. Diese ursprüngliche Aufgabe darf nicht vergessen werden, besonders weil ja weder die Menschen in Deutschland noch hier mit der Vergangenheit fertig geworden sind. Der Aufbau hat vielen Spitzenkorrespondenten, die früher beim Alten Berliner Tageblatt oder bei der Vossischen Zeitung tätig waren, eine neue geistige Heimat gegeben. Aber alles, sowohl was der Aufbau war und ist und warum er eines der wenigen fremdsprachigen Blätter in Amerika geblieben ist, das finanziell keine Sorgen hat, kann uns am besten sein Chefredakteur Dr. Manfred George erzählen. Manfred George ist Berliner. Nach seinem Jurastudium wurde er Journalist und begann seine Laufbahn beim Alten Berliner 8. Abendblatt. Ende der 20er Jahre ging er zu Ullstein, wo er dann Chefredakteur des Tempo wurde. George ist ein profilierter und unermüdlicher Journalist, ein guter Beobachter und ein ausgezeichneter Stilist. David Berger hat mit ihm das folgende Tonbandgespräch geführt.
Herr Dr. George, können Sie uns zuerst etwas über den erstaunlichen Weg sagen, den der Aufbau von einer Vereinszeitung zu einer angesehenen Wochenzeitschrift gegangen ist?
Ja, sehen Sie, diese Entwicklung war eigentlich eine zwangsläufige. Was ursprünglich als Blatt lediglich den Interessen von einer kleinen Gruppe gedient hatte, wurde plötzlich das Zentrum einer ungeheuren Schar von Menschen, die entwurzelt worden waren, die aus Deutschland, Österreich, der Tschechoslowakei und anderen deutschsprachigen Gebieten Europas in alle Welt hinausgeflohen waren. Alle diese Menschen hatten keine Zeitung, keine Tribüne, von der aus sie zur Welt sprechen konnten. Vielfach wussten sie auch gar nicht, wo ihre Freunde und ihre Verwandten geblieben waren. Und so wurde unser Blatt zuerst nicht nur ein Organ, das die Leiden, die Not und die Wünsche aller dieser von Hitler Vertriebenen registrierte, sondern es wurde auch ein Blatt, durch das sich zahllose versprengte Menschen fanden. Menschen, die in Shanghai saßen, erfuhren plötzlich durch uns, dass ein Bruder oder eine Schwester in Argentinien lebte. Und wenn ein Name in unserem Blatt auftauchte von irgendjemandem, der sich an uns gewendet hatte, so kamen Briefe aus aller Welt, aus Südafrika, aus Kanada, wo immer auch her, von Menschen, die diesen Menschen wieder gekannt haben, hatten und die glaubten, dass sie über ihn wiederum von anderen Leuten etwas erfahren könnten. Es war eine Art, das was man Clearinghaus nennt, und wenn Sie einmal die Zeit hätten, unsere Akten durchzusehen, so würden Sie Kästen und Kästen voll von menschlichen Schicksalen finden. Wir haben die merkwürdigsten und seltsamsten Erfahrungen gemacht, haben Menschen zusammengebracht, die gar nichts mehr voneinander wussten. Wir haben aber auch für amtliche Organisationen Menschen gesucht, zum Beispiel für das amerikanische Rote Kreuz, und ich bin sehr stolz darauf, dass das amerikanische Rote Kreuz uns bestätigt hat, dass von den Listen der gesuchten Personen, die es uns gegeben hat, ungefähr 75% durch uns erfüllt wurden.
All das ist hinter Ihnen, und heute sind Sie eine Wochenzeitung mit vielen politischen Zielen, die außerhalb der ursprünglichen Ziele des Aufbau lagen. Was sind heute Ihre Ziele?
Die Ziele des Aufbau sind eigentlich die Ziele der Schicksalsgemeinschaft, die die Leser des Aufbau darstellen. Während sie zuerst nichts weiter waren als ein Haufen zerstreuter Menschen, sind alle diese Menschen heute Bürger in den verschiedenen Ländern geworden, und vor allen Dingen hier in den Vereinigten Staaten hat sich die große deutsche und österreichische Immigration vollkommen in das Leben des Landes eingefügt. Sie ist das, was man integriert nennt. Alle diese Menschen, namentlich auch in den Vereinigten Staaten, bleiben ja nicht Flüchtlinge, sondern sie werden aus Flüchtlinge wieder Bürger eines Landes, die mit dem Schicksal des Landes verbunden werden. Infolgedessen sind wir heute aus einem ursprünglichen Emigrantenblatt, dann ein Immigrantenblatt geworden und heute sind wir ein amerikanisches Blatt, ein amerikanisches Wochenblatt in deutscher Sprache, das amerikanische Politik treibt, so wie wir als Bürger dieses Landes diese Politik geformt sehen möchten.
Vielleicht können wir mal hier ein Beispiel von Ihnen verlangen, Herr Dr. George. Nehmen wir mal die amerikanische Innenpolitik.
Es ist so, dass wir keiner Partei angehören. Wir sind in jeder Hinsicht unabhängig. Wir sind finanziell unabhängig, denn unser Blatt hat sich stets aus seinen eigenen Einnahmen ernährt. Wir sind politisch unabhängig insofern, als wir keiner Partei angehören, aber ich glaube sagen zu können, dass wenn Sie nach einer Linie unseres Blattes fragen würden, dass wir ein liberales Blatt sind. Das heißt, wir sind demokratisch, wir sind fortschrittlich und zwar nicht im verwaschenen Sinne. So haben wir zum Beispiel während der McCarthy-Periode außerordentlich stark gegen McCarthy gekämpft. Wir empfinden uns heute nicht mehr als Neubürger, die zittern müssen, aufzufallen, sondern wir sind Wähler und unsere Söhne haben als Soldaten und zum Teil auch Angehörige unserer Generation haben als in diesem Lande während des Weltkrieges, Zweiten Weltkrieges gedient und wir haben, so wie wir alle Pflichten übernommen haben, auch alle Rechte übernommen. Diese Rechte üben wir aus und zwar in keiner Weise irgendwie leisetreterisch. Wir sagen unsere Meinung und wir sind aufgewachsen im Zeitalter der Politik Roosevelts und wir haben viele der Ideale dieser Zeit innenpolitisch wie außenpolitisch übernommen.
Wie stehen Sie zur jetzigen Regierung zum Beispiel?
Wir haben die Eisenhower-Regierung immer insofern unterstützt, als wir den Präsidenten nicht nur als einen hervorragenden Mann angesehen haben, sondern weil wir auch in seinen ehrlichen Bemühungen um einen Frieden, aber gleichzeitig ohne, dass dieser Friede eine Befriedung beinhaltet, einen guten Weg dazu sahen, die furchtbaren Probleme, die unsere Welt bedrohen. Vielleicht, wenn auch nicht zu lösen, sondern doch ihrer Lösung etwas näher zu bringen.
Herr Dr. George, was ist Ihre Linie vis-à-vis der jüdischen Gemeinschaft in Deutschland heute?
Die jüdische Gemeinschaft in Deutschland heute ist eine selbstständige Gemeinschaft. Sie muss sich meines Erachtens selbst verwalten. Sie muss ihre eigenen Linien der Politik folgen. Es gibt kein sogenanntes Weltjudentum, das in irgendeiner Weise zentral geleitet wird oder eine zentrale Politik hat. Etwas anderes ist die kulturelle und religiöse Verbundenheit der Juden in der Welt. Unsere Aufgabe ist eigentlich hier in den Vereinigten Staaten lediglich den Juden in Deutschland, die ja noch eine ganz junge Gemeinschaft sind und von denen ja nur ein relativ kleiner Teil eigentlich aus früheren deutschen Juden besteht, zu helfen, soweit wir können, das heißt, soweit wir um Hilfe gefragt werden. Ich persönlich bin immer dagegen, irgendeine Ansicht oder eine Hilfe oder sonst etwas jemandem aufzudrängen, der etwa diese Hilfe nicht will. Ich glaube, dass wir aber im Rahmen der ganzen Wiedergutmachungsfragen, wir haben zum Beispiel auch im Aufbau eine Wiedergutmachungsbeilage, gemeinsam zusammenarbeiten können, als diese Frage ja wohl sowohl für Deutschland wie für die Juden in der Welt ein internationales Problem ist. Und ich muss sagen, dass wir vor allen Dingen auch mit den deutschen obersten Behörden eine sehr gute Beziehung in allen diesen Fragen haben. Ich verkenne nicht, dass die Wiedergutmachung in der Ausführung sehr viele Fehler und Lücken aufweisen mag. Ich bin nur der Meinung, dass diese Dinge in Deutschland selbst korrigiert werden müssen und nicht zuletzt vor allen Dingen von den deutschen Instanzen selbst.
Nun nehmen Sie wahrscheinlich doch immerhin ziemlich großes Interesse an den politischen Vorgängen in Deutschland.
Das ist selbstverständlich. Wir nehmen Interesse an jedem Land, das einen versucht, einen demokratischen Weg zu gehen. Und als frühere deutsche Staatsbürger ist es klar, dass wir an dem Land, in dem wir einmal geboren sind, ein großes Interesse haben, insbesondere auch deshalb, weil es unausdenkbar wäre, wenn dieses Land etwa wieder in jenen Abgrund gleiten könnte, aus dem es sich eben mühsam hervorgearbeitet hat. Wir haben aber eigentlich ein großes Zutrauen, und ich bin nach dem Krieg 5 oder 6 Mal in Deutschland gewesen und habe vor allen Dingen nicht nur zu den obersten, zu den Spitzen der deutschen Regierung, sondern vor allen Dingen auch zu der neuen deutschen Generation, der jungen Generation, ein recht starkes Zutrauen, weil ich das Gefühl habe, dass sie an diese Dinge anders herangeht, als es die Generation ihrer Väter getan hat.
Und zum Abschluss und sehr kurz, betrachten Sie sich gewissermaßen als eine Art Mittler zwischen dem neuen Deutschland und den Vereinigten Staaten?
Das kommt von selbst, Herr Berger. Es ist doch so, dass eine Generation, die mit, sagen wir mal, im Durchschnitt mit 40 Jahren in ein neues Land kommt, die Hälfte ihres Lebens mit sich bringt, die sie in dem früheren Lande gelebt haben, die andere Hälfte hier lebt. Es ist klar, dass die erste Generation einer Einwanderung, wenn sie ehrlich, offen und offen ist, immer ein wenig zwischen den Kontinenten, zwischen den Ländern steht, dass das Beste, was sie tun kann, ist, eine Brücke zu sein zwischen den Ländern, zwischen den Kontinenten. Und wenn das Wort Mittler mir auch nicht an sich so liegt, weil unser Gesicht diesem Lande und der Zukunft dieses Landes hier zugekehrt ist, so sind wir immer bereit, unser Wissen um die beiden Länder zu gegenseitigem Interesse auszunutzen.
Soweit das Gespräch David Bergers mit Dr. Manfred George. Das 25-jährige Jubiläum des Aufbaus wurde vor einigen Wochen in New York festlich begangen. Gratulationsbotschaften von den Präsidenten der Vereinigten Staaten, der Bundesrepublik und Israels wurden verlesen und prominente Vertreter der Öffentlichkeit und der Diplomatie waren als Gäste anwesend. Die Gründer des Aufbaus hatten es sich wohl kaum träumen lassen, dass bei seinem 25-jährigen Jubiläum in New York sich die diplomatischen Vertreter der Bundesrepublik und Israels die Hände schütteln würden.